Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Und das sind Themen in der Ostschweiz. Das war es. St. Gallen geht heute oben das eidgenössische Musikfest zu Ende. Nichts daraus geworden. Die Flawiler Stimmbürger wollen keinen neuen Bahnhofplatz. Und vom Leben zu Afrika erzählen und Bücher darüber schreiben. Die weiße Massai Corinne Hoffmann ist heute unser Sonntagsgast. Das Wetter bleibt sommerlich warm. Am Mikrofon der Roland Wermelinger. In diesen Minuten geht St. Gallen bei diesmal strahlendem Wetter das 33. eidgenössische Musikfest zu Ende. Die Verantwortlichen sind zufrieden und Lob gibt es auch vom Schweizerischen Blosmusikverband und ihrem Präsident Valentin Bischoff.
Die ganze Verbandsleitung, die ja da jetzt zweimal drei Tage in St. Gallen war, ist begeistert von dem, was da geboten worden ist und teilt am OK riesige Komplimente aus. Wir haben das Feedback von diesen 520 Vereinen, die besser nicht könnte sein.
DRS-Redaktorin Karin Kobler, die hat selber an dem Fest mitgespielt, Querflöten übrigens, beim Blosorchester von der SBB im Unterhaltungsprogramm und sie hat die riesige Veranstaltung über beide Wochenende auch für Radio DRS beobachtet und ist jetzt bei uns im Studio, Karin Kobler. Wie man jetzt hier gehört hat, also es scheint wirklich bestens funktioniert, KZH, das Fest, wie man jetzt hier gerade dem Präsident zugehört hat.
Ja, ich denke, da hat's vor allem im Wettbewerb, im eigentlichen Musikfest, alles ist sehr gut organisiert gewesen. Da bestätigen also praktisch alle Musikantinnen und Musikanten, die man da fragen. Die Spielpläne, die haben verhebt, sind hochkarätige Wettbewerbe gewesen. Die Wettspiellokale, die sind voll gewesen, die Leute sind losgekommen. In der Jury, da sind wirklich grosse Leute gehockt, die man kennt in dieser Szene, Komponisten wie ein Franco Cesarini oder ein Philipp Spark. Es ist auch alles näher beieinander gewesen, das, was die Organisatoren versprochen haben. Man konnte zu Fuss können vom einen Ort zum anderen. Auch das Essen sei gut gewesen, haben Musikanten und Musikanten gesagt. Der Verkehr hat funktioniert. Da hat man ja eine von diesen Hauptverkehrsachsen gesperrt, eine grosse logistische Übung. Das ist ohne Problem, hat das können gemacht werden. Und von Seite von der Polizei ist man auch total zufrieden. Es war ein friedlicher Grossanlass gewesen, hat keine Zwischenfälle gegeben. Also da vom eigentlichen Musikfest gehört man nur das Beste. Noch nicht klar ist allerdings, ob das Budget von 6,5 Millionen Franken kann eingehalten werden.
Jetzt gibt es ja noch die, die das Fest gehen, besuchen gehen, zum Musiklosen oder eben auch Feste zogen, hat die ganze Festerei ja bewusst nicht abgeschieden auf dem Olma-Gelände durchführen, sondern hat das raus zu den Leuten, in die Innenstadt. Das Konzept ist das aufgegangen.
Ja, da behaupte ich eher nein. Die Festmeile, die hat meines Erachtens nicht so funktioniert, wie man es gerne gehabt hätte. Und das haben wir auch die Musikantinnen und Musikanten bestätigt.
Die Stimmung war ein bisschen mässig. Da bin ich ganz leicht enttäuscht, muss ich sagen.
Ich finde es so furchtbar verzettelt.
Ja, sie haben irgendwie nicht Freinacht eingegeben. Man hat einfach am Eis nichts mehr zu trinken bekommen.
Keine Freinacht?
Nein, keine Freinacht. Da hat man nämlich ganz bewusst in Kauf genommen. Die Stadt hat gesagt, es hat so viele Grossanlässe in dieser Stadt. Wenn ihr in die Stadt reinkommt, dann müsst ihr am Eis Schluss machen. Und der Verbandspräsident Valentin Bischoff hat gesagt, wir hätten ein gediges Fest wollen. Und darum sind wir auf diese Auflage eingegangen und haben am Eis zugemacht. Und man hat dann gerade noch in der Holmahalle 7 draussen. Dort hat es noch bis um 3 ist offen gewesen. Und da ist von mir aus gesehen definitiv an der Musikantin und Musikanten ein bisschen vorbei organisiert gewesen. Und wenn man das Programm in der Stadt anschaut, dort hat es 5 Bühnen gehabt und auch dort hat es relativ wenig Musik gegeben zum Hören.
Es hat ja am letzten Wochenende in Strömen geregnet. Das ist ja sicher Pech gewesen, das Wetterpech. Und das ist ja dann auch nicht unbedingt für ein Superfest gut. Aber Kritik hat es grundsätzlich dort schon gegeben am letzten Wochenende. Und dann hat man versprochen im OK, es gebe Anpassungen. Hat das denn nicht genützt?
Man hat Anpassungen gemacht, aber in diesem Riesenfest ist das eher noch Kosmetik gewesen. Man hat dann eine Bühne beim Klosterplatz oben hat man aufgehoben. Die, die dort standen, haben ein bisschen näher an den Marktplatz herkommen. Aber die Anpassung ist im Verhältnis zum ganzen Festgelände, das so riesig war, von der Olma bis ins Kloster rauf, einfach klein gewesen. Gross reagiert hat dagegen zum Beispiel die Migros. Sie hat das Festzelt, das grosse Zirkuszelt betrieben und die Waage Burghaus bewirtet. Und sie haben alles runtergefahren, hat es dort geheissen. Sie haben Ware abgestellt. Und trotzdem rechnet zum Beispiel die Verantwortlichen von der Migros mit mehreren 10'000 Franken Defizit.
Jetzt haben wir also gut gehört, vielleicht auch Kritik, wo es nicht so gut gelaufen ist. Ich frage jetzt noch, noch ganz persönliche Eindrücke von dem Fest, Karin Kobler.
Ja, von denen nimmt man natürlich einen Haufen mit. Ich habe zum Beispiel gestaunt, wie viele junge Musikantinnen und Musikanten da unterwegs waren. Das heisst immer, das sind so die Grauhörigen, die da Blasmusik machen. Ich denke, da hat man ganz anders gesehen, auch bei den Zuschauern. Eindrücklich ist für mich zum Beispiel die Drangverkündigung. Die ist gerade jetzt im Moment am Laufen für dieses Wochenende. Letztes Wochenende, da hat es wirklich, die Luganesi haben zusammen mit Appenzeller die Wellen angerissen durch die ganze Arena in der Olma aussen. Und da ist ein riesiges Stimmung gewesen. Also so etwas geht einem schon noch rein und bleibt einem. Ich habe aber auch leer geschluckt, dort, wo ich zum Beispiel eine Familie beobachtet habe, die am Freitagabend im Nieselregen hat, wollte Marschmusik hören und hätte müssen zahlen für das, wo ich so gedacht habe, Oder ich bin auch ein bisschen irritiert gewesen, wo es plötzlich geheißen hat, der PIN sei für 2 Wochen endgültig, man da aber eigentlich nie eine grosse können lesen. Ja, und ich hatte natürlich auch weniger Freude gehabt, wo wir diesen Freitag auch nach der Mais rausgeworfen worden sind im Waghaus. Aber bleiben dort einem natürlich die viel gute Musik, die man hat können hören konnte, die lachenden Gesichter, die vielen Leute, die ich getroffen habe, aus dieser Szene, aus der ganzen Schweiz. Und ja, ich denke, die Stimmung, auch die Musikanten sind zufrieden gewesen, am ersten Wochenende, dort, wo es geregnet hat, hat man trotzdem viele lachende Gesichter gesehen.
Danke vielmals. Karin Kobler war das zum eidgenössischen Musikfest, das in diesen Minuten St. Gallen zu Ende geht. Bilder und Töne finden Sie auch bei uns im Internet regionaljournal.ch und dort auf Ostschweiz klicken. Von Lawil haben die Stimmbürger die Sanierung vom Bahnhofplatz deutlich Bach abgeschickt. Über 56% haben Nein gesagt zu einem Baukredit von 2,3 Millionen Franken. Über das Projekt von einem städtebaulich moderneren Bahnhofplatz und einem neuen Bushof ist von Gegner und Befürworter heftig debattiert worden vor der Abstimmung. Wie es jetzt weitergeht, kann man heute noch nicht sagen, schreibt der Gemeinderat in einer Mitteilung. Man werde das Resultat jetzt analysieren und Gründe zu dem deutlichen Nein ermitteln. Die Brettigauer Gemeinde Schiers hat heute am Wochenende deutlich Ja gesagt zu einer neuen Abfalldeponie für sauberes Aushubmaterial. Die soll nächstes Jahr eröffnet werden. Ein Haufen Anwohner haben dagegen protestiert voran. An die Gemeindeversammlung sind sie aber offenbar nicht gegangen. Es hat nämlich nur 8 Gegenstimmen gegeben. Die St. Galler Polizei hat am Freitag und Samstag im ganzen Kanton Geschwindigkeitskontrollen gemacht. Dabei sind gerade ein paar Raser verwischt worden. Ein 55-jähriger TÜV-Fahrer war mit 150 auf die Schwegalp unterwegs gewesen. Erlaubt wären 80 gewesen. Und dann hat auch die Thurgauer Polizei zwischen gestern und heute solche Kontrollen durchgeführt auf der Autobahn bei Münchwilen. 360 von 4'500 kontrollierten Fahrzeugen sind schnell gewesen. Eine 29-Jährige ist mit 194 Stundenkilometer gemessen worden. Eine Spritzfahrt von einem 16-Jährigen ist heute Morgen am Walensee spektakulär beendet worden. Der Jugendliche hat das Auto offenbar die Chenis gestohlen. Das Wesen ist, denn kurz vor 8 ist es zum Unfall gekommen, weil er Kontrollen über das Fahrzeug verloren hat. Das Auto ist filmreif über 30 Meter durch die Luft geschleudert worden, hat eine Gartenterrasse gestreift und ist schliesslich auf einem Hausdach liegen geblieben. Der 16-Jährige hat sich dann aus dem Staub gemacht, kurz darauf ist er aber am Seeufer angehalten worden. Ob und wie schwer er verletzt worden ist, schreibt die Polizei nicht. Zuständig sei für ihn die Jugendanwaltschaft. Zwei Männer haben gestern oben probiert, den Tankstellen-Shop St. Gallen zu überfallen. Statt ihnen Geld zu geben, hat sich die Verkäuferin im Büro eingesperrt. Die Räuber sind dann geflohen, ohne Geld. Sie ist im Thurgau auf die Welt gekommen, im Glarnerland aufgewachsen und hat im Busch zu Kenia eine unglaubliche Geschichte erlebt. Die weiße Maasai. Ihre Lebensgeschichte hat sie in Büchern erzählt. Vor kurzem ist das 4. Werk rausgekommen. Heute ist Corinne Hoffmann unser Sonntagsgast. Der Philipp Gemperle hat mit ihr geredet.
Corinne Hoffmann, vor ein paar Jahren bin ich zu Kenia in der Ferien gewesen, ganz in der Nähe, wo sie 3 Jahre gelebt haben. Ich habe hier ihr Buch gelesen, auch, als ich zu Kenia in der Ferien war, und habe gedacht, wie kann man nur? Frau Hoffmann, wie kann man nur?
Ja, man kann eigentlich nur, wenn man ganz, ganz fest in Liebe gefallen ist mit jemandem, der halt so lebt. Sonst geht's nicht.
Sie sind ja hier mit Ihrem Freund auf Kenia in die Ferien, haben dann Ihren zukünftigen Mann kennengelernt, haben alles in der Schweiz zurückgelassen und sind zu ihm im Bus gezogen. Jetzt gibt es einen Haufen Leute, ich habe das schon ein paar Mal gehört, die sagen, die hat eine Ecke ab, die spinnt. Haben Sie das auch schon erlebt?
Ja, also meistens rufen es mir an oder schreiben mir natürlich die begeistert sind. Aber natürlich, wenn ich auf so Lesetour bin, heisst es immer wieder, also ich könnte das nie. Und das begreife ich auch. Dann, wenn man eben nicht in Liebe gefallen ist und das nur von außen anschaut, dann kann man das nicht verstehen. Das ist völlig klar.
Sie sind ja im Thurgau geboren, im Glarnerland aufgewachsen. Eben, da ist ja der Unterschied von dieser zivilisierten Welt, sage ich jetzt mal, zum Busch zu Kenia schon wahnsinnig.
Ja, natürlich, also das kann man nicht vergleichen, wobei ich natürlich auch ein kleines Berg oben aufgewachsen bin. Ich bin schon sehr naturverbunden gewesen. Und ich glaube, wenn man jetzt ein absolut Stadtkind gewesen wäre, wäre es wahrscheinlich noch schwerer gefallen.
Ein Servela vermisst man ja dann vielfach im Ausland. Vielleicht ein Glarner Kalberwurst sein, ein Thurgauer Röpfel. Haben Sie das schon auch vermisst?
Also ja, da sprechen Sie ja. Also ich habe so nach einem Jahr habe ich angefangen von Wurstkäsesalat träumen. Wirklich Servela Wurstkäsesalat. Also träumt es nachts. Ich bin so enttäuscht, als ich aufgewacht bin und der ist nicht neben meinem Lager, neben meinem Kuhfeld gelegen. Oder? Also das ist schon so gewesen, ja.
Das sind dann aber so Momente wahrscheinlich, wo man auch zweifelt, ob man den richtigen Schritt gemacht hat.
Ja, dann noch nicht so, aber wenn ich eigentlich wirklich Hunger hatte und vor allem, wenn ich krank wurde. Ich habe ein paar Mal Malaria bekommen und dann habe ich manchmal schon gesagt, also sterben will ich nicht. Ich bin der Liebe gefolgt, aber sterben will ich hier nicht. Vor allem später, als ich dann mein kleines Baby hatte.
Das ist ja auch die Hygiene ein Problem, oder? Wenn jetzt ich ins Ausland gehe und nur schon ein dreckiges Glas vielleicht einmal draus trinke, dann kommt mir Durchfall über. Haben Sie mit dem nämlich auch ein Problem gehabt?
Ja, aber mehr, wenn wir Kühe haben müssen essen, die tot umgefallen sind, oder wenn wir einfach nichts zu essen gehabt haben. Also dann hat man schon auch Probleme bekommen. Aber sonst, ich muss sagen, jeder Tropenass hat mir gesagt, sie haben schon einen Rossmagen gehabt, weil wir dann am Fluss unten das Wasser schöpfen.
Und da gewöhnt man sich dran.
Ja, also ich habe mich schon irgendwie dran gewöhnt. Ich habe mich müssen, sonst wäre ich verhungert und verdurstet. Also ich habe so müssen halt leben und mich drin schicken. Und es ist lang ja gut gegangen.
Jetzt sind Sie ja nicht nur im Busch gezogen, sondern haben dann eben mit Ihrem Mann eine Tochter gehabt. Und nachher haben Sie aber auf einmal hat sich die Situation verändert. Es hat nicht mehr gepasst. Ihr Mann ist sehr eifersüchtig geworden und Sie haben dann mit der Tochter heim wollen. Das ist aber recht schwierig ja gewesen. Man hat sie nicht wollen gehen lassen, etc. Das Buch, das erste Buch, jetzt die weiße Massai, das bekannte Buch, haben Sie das geschrieben, um die ganze Geschichte zu verarbeiten? Oder ist das mehr gewesen, weil Sie es wollen der Welt mitteilen? Oder was ist da die Motivation gewesen?
Nein, das habe ich ja nicht können vorausahnen, dass das nachher um die Welt geht, die Geschichte. Also ich habe das geschrieben auf Druck von meinen Freundinnen, die gesagt haben, du, das ist so abnormal, was du erlebt hast, das solltest du wirklich veröffentlichen und schreiben. Und am Schluss, nach 5 Jahren, habe ich das geschrieben, damit es eigentlich einmal für meine Tochter klar ist, aus was für einer tiefen Liebe sie entstanden ist. Und ja, nachher hat man es halt dann gleich veröffentlicht. Und ja, jetzt eben ist das so um die Welt gereist.
Das ist ja ein riesen Renner geworden, ja. Das sind ja Millionen Leute gelesen. Ich glaube, in 30 Sprachen ist das sogar übersetzt worden. Sie schreiben aber auch sehr intime Sachen in dem Buch von sich, zum Beispiel Szenen, wo ich mich erinnere, wo Sie das erste Mal intim geworden sind mit Ihrem todsmaligen Mann. Stört Sie das nicht, dass jetzt das so viele Leute wissen, wie das eigentlich abgelaufen ist, der Intim-Moment?
Ja, also ich glaube, wenn man dran am Schreiben ist, dann schreibt man einfach und dann überlegt man nicht, soll ich jetzt das schreiben oder nicht, weil ich komme in einen Trance-Zustand und schreibe einfach, weil ich das nochmal erlebe. Und ich glaube, das macht auch den Erfolg aus nachher von diesen Büchern, weil mir die Leute alle sagen, ich lebe ihre Bücher. Also ich gehe voll mit, was sie schreiben. Ich erlebe das, ich liebe, ich heule, ich werde krank, ich habe Freude. Und das kann man nur machen, indem, dass man das einfach sich gehen lässt und schreibt. Und ich denke mir, ich meine, so in Detail, ich glaube, das kann ich vertreten.
Eben, oder auch Ihrem Vater zum Beispiel, wenn er das gelesen hat, das stört Sie nicht. Oder wenn Sie jetzt wissen, die Leute haben den Moment eigentlich auch miterlebt, so über das Buch.
Ja, nein, ich glaube jetzt nicht. Ich meine, wir leben in der heutigen Zeit, da ist alles ein bisschen offener. Und ich glaube, es gibt also dramatischere Bücher, wo viel extremer sind. Das ist jetzt nicht so das Extremste. Ich glaube, das kann ich vertreten.
Ihre Tochter, die aus dieser Liebe hervorgegangen ist, sage ich jetzt mal, sie hat sie Probleme mal gehabt mit dem, dass auch alle ihre Geschichte eigentlich kennen?
Das ist sicher in der Pubertätsphase sicher nicht immer einfach gewesen. Da ist das zweite Buch rausgekommen. Da ist natürlich sehr viel auch von der Schweiz geschrieben worden, wie der Aufbau wieder war. Und wenn man in der Pubertät ist, ist das völlig klar, dass man vielleicht ja, möchte gleich sein wie alle anderen. Und da ist halt der Papa schon ein bisschen anders gewesen. Und dann, ja, hat man vielleicht lieber irgendeinen bekannten Rapper als Vater gehabt, als jetzt irgendeinen Massenkrieger oder
also, gut, das sind die wenigsten, ja. Aber dann hat es ja, also schon einmal Mais gegeben wegen dem.
Mais nicht, aber ich habe das auch können verstehen, dass sie manchmal gesagt hat, oh Mama, also jetzt ja, ich werde wieder gefragt, also ich werde wieder gefragt, wie ist es deinem Vater und so, und ich kann mich ja gar nicht erinnern. Ich glaube, es war mehr der Stress gewesen, dass sie nicht können etwas dazu sagen, weil sie noch nie dort war nachher. Und sie war jetzt klein gewesen, als wir weggegangen sind. Und darum ist es jetzt wirklich nötig gewesen, dass wir auch gegangen sind.
In ihrem dritten Buch beschreiben sie dann, wie sie zurückgegangen sind, wieder ihren Ex-Mann besuchen. Wie ist das Verhältnis jetzt zu ihm?
Also ich muss sagen, im dritten Buch bin ich jetzt erstmal allein gegangen. Nach 14 Jahren habe ich ihn wieder gesehen. Das war natürlich eine grosse Aufregung. Ich habe nicht gewusst, wie er reagiert, weil ich habe ja nur mit dem Bruder von ihm schreiben, korrespondieren, weil er selber das nicht kann. Und das ist wirklich aufregend gewesen, aber ich muss sagen, wir haben das gut gemeistert. Ich habe mich wohl gefühlt. Natürlich hat es gewisse Sachen, Momente dann auch gegeben. Wo ist jetzt die Tochter? Warum bist du allein gekommen? Aber ich muss sagen, ich habe ein gutes Verhältnis mit ihm und ich tue sie auch unterstützen, seit ich zurückgegangen bin. Ich will die Schwiegermutter, ich will das eigentlich pflegen und ich habe den Kontakt über die 19 Jahre gepflegt, dass eben der Moment, dass man den machen könnte, wenn meine Tochter bereit ist. Und das ist ja jetzt passiert letztes Jahr.
Die Beziehung mit dem Mann hat sie ja nämlich auch schwer geprägt für ihr Leben. Was haben sie heute oder auch nach dem in dieser Zeit für ein Verhältnis zum Mann gehabt? Haben sie wieder einmal eine Beziehung gehabt?
Ja, also das habe ich auch im zweiten Buch. Dort ist ja eine Beziehung auch noch mal kurz erwähnt, wobei die ist nach 5 Jahren in Brüche gegangen. Ich denke, grundsätzlich ist das sicher nicht so einfach für einen Mann, weil die Geschichte ist ja heute noch prägend. Also ich seit 12 Jahren schreibe ich. Ich würde sagen, also mittlerweile ist das mein Beruf. Zähle mich schon langsam zu der Schriftstellerin, wenn man 4 Bücher und 4 Bestseller. Jetzt sind wir gerade auf Platz 1 auch in die Schweiz gegangen. Und ja, das ist sicher nicht einfach für einen Mann. Ich habe das verstanden, aber ich gebe die Hoffnung nicht auf. Oder?
Also eben, da hat jetzt noch nie etwas, das wieder so gestimmt hat, hat es nie etwas gegeben?
Ja, also wisst ihr, dass ich jetzt gerade den Kopf wieder verlieren und alles abbrechen da im Tessin und ich denke mir jetzt wieder in den Busch ziehen, das würde ich wahrscheinlich nicht mehr machen. Man weiss
also ist es ein Fehler gewesen, dass sie das gemacht haben, jetzt im Rückblick?
Nein, wenn ich das Leben zurückdrehen müsste, ich würde es wieder machen. Also ich meine, ich bin das geworden und bin so stark geworden, auch durch die Erfolge. Das wird man erst, wenn man wirklich auf sich allein zurückgeworfen wird, wenn man ganz allein muss irgendwie Schlag kommen, immer eben ohne Zivilisation, dann wird man wirklich stark. Oder?
Im neuesten Buch, in dem vierten Buch, beschreiben sie unter anderem, wie sie mit ihrer Tochter auf das Kenia reisen, zu ihrem Ex-Mann zurück. Am Anfang von dem vierten Buch geht es aber noch um etwas anderes. Dort beschreiben sie, das ziemlich ganz am Anfang, eine Reise auf Indien mit einer Kollegin. Und dort schreiben sie dann so, und als ich das gelesen habe, ich gedacht, oh, passiert jetzt wieder das Gleiche. Haben sie dort keine so Erfahrungen gemacht?
Nein, gar nicht. Ich konnte zwar ganz märchenhafte Hochzeiten können zuschauen, das ist wirklich noch wie ein Märchen in Indien, aber es hat mich, man merkt das glaube ich auch, das beschreibe ich auch, nicht so packt, wie jetzt mich Afrika packt. Und zwar, jetzt also nicht wegen dem Mann, ich sage jetzt einfach auch generell von der Umgebung, von der Aura her und vom Vibrieren. Afrika vibriert für mich. Und ja, aber ich habe natürlich auch selber im Norden von Indien immer wieder gesehen, die Farbe hat mich wieder an Kenia erinnert.
Sie beschreiben in diesen 4 Büchern ihre Lebensgeschichte, teilweise detailgetreu. Da habe ich mich auch gefragt, als ich das gelesen habe, stimmt das wirklich alles? Wie weiss man denn alles noch so im Detail? Nach so einer Zeit haben Sie Tagebuch geschrieben?
Nein, also ich muss sagen, ich habe kein Tagebuch geführt. Also wenn man nicht so abgelenkt wird wie bei uns mit Fernseh, Radio und alles, was wir haben, dann prägt sich das schon ein. Also ich meine, ich habe jetzt auch im letzten Buch, fängt sie dann auch wieder an mit dem Trekking in Namibia, also im südlichen Afrika, wo ich ein Kamel-Trekking gemacht habe, über 2 Monate, 720 Kilometer zu Fuss. Ich meine, da ist man auf sich wieder gestellt und das kann man schon also sich merken. Ich glaube, gut, natürlich, ich hatte dann auch noch Karten gehabt, aber man ist einfach nicht so abgelenkt, nicht in einer Hektik, wie wir das bei uns in der Schweiz erleben.
Corinne Hoffmann, oder eben die weiße Maasai. Ihr neuestes Buch heisst «Afrika, meine Passion». Ein längeres Gespräch, als Sie jetzt gehört haben, können Sie im Internet nachhören. regionaljournal.ch ist die Adresse. Das Gespräch geführt hat der Philipp Gemperle.
Sport regional.
Fest im Sattel, der Patrick Schelling von Hemberg holt Bronze an der Junioren-Schweizer Meisterschaft der Velofahrer. Und unschlagbar im Sagmal, der Noldi Forer gewinnt das Nordostschweizer Schwingfest zu Tägerwilen. Wir fangen an mit dem Velo. Der Patrick Schelling von Hemberg hat gestern bei der U23 Schweizer Meisterschaft Kirchberg im Kanton Bern Bronzemedaille gewonnen. Der 20-jährige Dockerburger hat grosse Ziele. Er setzt alles auf den Radsport und möchte mal Profi werden. Der Richard Fischbacher hat mit dem Patrick Schelling über sein Rennen von gestern, seine nicht ganz alltägliche Trainingsmethode und über seine Ziele geredet.
Patrick Schelling, wie zufrieden sind Sie mit dem dritten Platz an der gestrigen Schweizer Meisterschaft?
Ja, ich hatte ein schwieriges Frühjahr. Und jetzt konnte ich einen recht guten Aufbau machen. Ich hatte einen Unfall im Frühling noch in Italien. Und das hat mich ein bisschen zurückgeworfen. Aber jetzt bin ich sehr zufrieden, dass es noch geklappt hat. Dass ich jetzt noch eine gute Form bekommen auf die Schweizer Meisterschaft.
Hätten Sie sich eigentlich noch mehr erwartet oder entspricht das Ihren Erwartungen?
Ja, das entspricht eigentlich schon den Erwartungen, ja. Das Ziel wäre vielleicht schon gewesen zum Gewinnen, aber ja, das ist natürlich immer ganz schwierig, weil es natürlich auch, ja, 80 andere haben, das gleiche Ziel haben und ja, das ist halt, also, ja, ist halt auch noch ein bisschen Glück dabei und ein bisschen Lotterie auch noch dazu, also, von der Taktik her und so.
Eben, Sie sagen Lotterie-Taktik, wie ist denn das gestrige Rennen gelaufen?
Also, aus Teamsicht ist es also tiptop gelaufen, weil eben der Teamkollege hat ja gewonnen und ich mache Dritten. Für mich war es ein schwieriges Training, weil ich erst relativ spät konnte an die Spitze führen fahren. Aber schlussendlich muss ich dann zufrieden sein, dass ich noch überhaupt auf den dritten Platz komme, weil so nach etwa 2/3 vom Rennen ist so, hat es nicht so gut ausgesehen eigentlich.
Sie sind ja von Hemberg und haben Matura gemacht an der Kante in Wattwil. Und da habe ich gelesen, dass das eher das beste Training war, jeweils von Wattwil in Hemberg aufzufahren.
Das war auch mit meinem Schulweg. Eine rechte Bergstrecke. Und der ist natürlich jeden Tag ist das ein gutes Grundlagentraining gewesen.
Sie sind 20 und ich habe auf Ihrer Homepage gelesen, dass Sie eine Profi-Radrennfahrerkarriere anstreben. Wie schwierig oder wie einfach ist so etwas?
Ja, das ist ziemlich schwierig. Im Moment schafft das vielleicht etwa einer in jedem Jahrgang pro Jahr. Und eben, das heisst, man muss sich natürlich über längere Zeit beweisen, um das Ziel zu erreichen, ja.
Und was tun Sie, um das Ziel zu erreichen?
Ja, im Moment ist einfach, setze ich alles drauf. Im Moment arbeite ich auch nichts danebst. Das ist ja auch seriöses Training und halt auch viel auf die Erholung achten. Und ja, im Moment bin ich auch in einem professionellen Umfeld, mit dem Team und so. Und kann auch ja, gute Rennen bestreiten.
Und was sind so Ihre Ziele in der nächsten Zeit?
Jetzt ist in 3 Wochen die Europameisterschaft, wo ich jetzt wahrscheinlich fahren kann, aufgrund von dem dritten Platz bei der Schweizer Meisterschaft. Und ja, das ist eigentlich das nächste Ziel jetzt, ja.
Der Patrick Schelling, der 20-jährige Dockerburger, ist gestern an der U23 Schweizer Meisterschaft Dritter geworden. Der Richard Fischbacher fasst jetzt noch weitere Sportresultate von dem Wochenende zusammen.
Orientierungslauf. Der Daniel Hubmann gewinnt beim Weltcup Oslo im Jagdstart über die Mitteldistanz. Im dritten Teil von der Nordic Orienteering Tour ist der Thurgauer schon als Leader mit einem Vorsprung von 30 Sekunden gestartet. Fußball. Der FC St. Gallen spielt im ersten Testspiel gegen Basel 3:3. Vor 1500 Zuschauern schiessen die Neuverpflichtung Etundi, dann der Lüchinger auf Penalty und Ovona, Goal für die Ostschweizer. Beachvolleyball. Die Schweizer Frauen mit der Toggenburgerin Isabelle Foro gewinnen in der Ukraine den Continental Cup und qualifizieren sich damit fürs Finalturnier im nächsten Mai, wo es dann um die Olympia-Qualifikation geht. Und noch Volleyball. Die Auslosung für den Europacup bringt für Neffels ein schweres Los. Die Glarner treffen Ende Oktober auf den kroatischen Rekordmeister Mladost Zagreb. Im Challenge Cup kommt Amriswil Mitte Dezember mit Dukla Liberec zu tun über.
Und jetzt brandaktuell. Schwingen, der Schlussgang war gerade beim nordostschweizerischen Fest zu Tägerwilen im Kanton Thurgau. Da sind der Noldi Forrer von Steyem Toggenburg und der Andi Büsser vom Ottenberg im Kanton Thurgau im Schlussgang gestanden. Der Noldi Forrer hat schon das Thurgauer und Glarner Bündnerfest gewonnen. Und auch heute war kein Kraut gegen ihn gewachsen gewesen, oder? Fritz Bischoff am Telefon.
Da kann man sagen, dass der Noldi Forrer heute absolut überlegen geschwungen hat. Als einziger von all diesen Schwingern hat er keinen einzigen Gang da verloren. Er hat nicht einmal einen Gestellten gehabt. Auch im Schlussgang gegen den Andi Büsser war der Noldi Forrer der, der den Gang bestimmt hat. Er hat auf Abwarten geschwungen, hat gewusst, ihm kann eigentlich nicht viel passieren, er darf einfach nicht verlieren, aber schon Gestellten hätte ihm mehr oder weniger zum Festsieg gelangen. In der 11. Minute ist es dann aber doch so wie gewesen, der Noldi Forrer hat seine körperliche und vor allem seine konditionelle Stärken können ausschwingen und hat der Andi Büsser ins Segment geleitet. Für die Noldi Forrer ist schon der 5. Sieg an einem nordostschweizerischen Schwingfest. 2001 bis 2003 hat er gewonnen, dann 2009 und jetzt eben wieder da, heute in Tägerwilen. Aber eine andere Zahl ist beeindruckend, das ist das, der 99. Kranzgewinn vom Noldi Forrer. Und wenn man denkt, es ist im Jahr 2001 gewesen, wo er Schwingerkönig geworden ist in Nier. Und über 10 Jahre hat er sich jetzt da können absolut an der Spitze vom Schwingen heben. Der Noldi Forrer also der überlegene Mann heute da in Tägerwilen. Auf dem zweiten Platz haben wir den Beat Gloppat von Bonadou. Dritte dann der Christian Schuller von Rotenturm und der Edi Philipp von Unterfahrt, also ein zweiter Bündner, ganz vorne mit dabei. Der Noldi Forrer ist der gewesen, der von hinten eigentlich das Feld aufgerollt hat. Er hat zwar nie verloren, er hat aber auch nie absolut souverän mit 10 können gewinnen, aber das hat ihm eben für den Schluss gelangt. Der Andi Büsser hat im Schlussgang das bessere Notenblatt gebracht, weil er dort 4 Zähne hatte. Aber am Schluss zählt das alles nicht mehr. Tatsache ist, der Noldi Forrer gewinnt zum 5. Mal den Nordostschweizer Schwingertag.
In 2,5 Minuten ist es 6, das sind nochmal Meldungen vom Tag. St. Gallen ist heute das 33. eidgenössische Musikfest zu Ende gegangen. Über 500 Musikvereine haben an 2 Wochenende aufgespielt. Die Veranstalter schätzen 150 bis 200'000 Festbesucher. Die Veranstalter haben eine positive Bilanz gezogen. Der Wettbewerb unter den Musikvereinen sei hochstehend gewesen. Abstrich gibt es beim Fest rundherum. Kritische Stimmen sind auch am zweiten Wochenende nicht ausgeblieben. Die Festmeilen sind zum Beispiel zu verzettelt gewesen. Zu Flawil haben die Stimmbürger die Sanierung vom Bahnhofplatz deutlich bach abgeschickt. Über 56% haben Nein gesagt zu einem Baukredit von 2,3 Millionen Franken. Über das Projekt von einem sanierten Bahnhofplatz und einem neuen Bushof ist von Gegner und Befürworter heftig debattiert worden vor der Abstimmung. Wir werden das Resultat jetzt analysieren und Gründe zu dem deutlichen Nein ermitteln, schreibt der Gemeinderat von Flawil heute in einer Mitteilung. Und jetzt noch zum Wetter. Die Prognose hat der Felix Blumer von SF Meteo.
Am Abend bleibt es sonnig, in der Regel ist es sogar wolkenlos. Morgen geht es dann im genau gleichen Takt weiter. Es bleibt überall sonnig. Es kann zwar am Nachmittag über den Bergen ein paar Quellwolken geben, sie bleiben aber klein und harmlos und haben höchstens dekorativen Charakter. Morgen zeigt das Thermometer Wert um 13 Grad am Bodensee, 15 Grad in der Gallustadt und 1 Grad in der Mulde vom Oberengadin. Am Nachmittag ist es ein verbreiteter Hitzetag, also Temperaturen von 30 Grad und mehr. In Chur und Vaduz erwarten wir 31 Grad, am Bodensee 30 Grad und in St. Gallen 27 Grad. Auf dem Corvaccio oben notabene gibt es plus 12 Grad. Auch am Dienstag ist es noch weitestgehend sonnig. Am Nachmittag und am Abend bildet sich dann über den Berg grössere Quellwolken und aus denen kann es lokal die ersten Schauer und Gewitter geben. Im Thurgau und am Bodensee können sie in der Nacht zum Mittwoch dann das erste Mal nass werden. Die Höchsttemperaturen liegen in Romanshorn bei 30 Grad, in Meienfeld und Fläsch bei etwa 33 Grad.
die Wetterprognose für morgen und die nächsten Tage. Und das ist das Regionaljournal Ostschweiz am Sonntagabend gewesen. Im Internet finden Sie uns auch regionaljournal.ch. Der Roland Wermelinger wünscht noch einen schönen Abend.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.